heißt es: Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass er schon so lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Bis hierher. Die Szenerie ist folgende: Dreimal im Jahr gibt es in Jerusalem und im Tempel besondere Feierlichkeiten, zum Beispiel Yom Kippur, das große Versöhnungsfest. Und es gehörte zur religiösen Pflicht der Menschen, an diesem Tag jeweils im Tempel, im Heiligtum selbst persönlich auch vor Gott zu erscheinen. Und hier lesen wir: Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Auch Jesus beteiligte sich in diesen Dingen. Er war ja auch im Gesetz der Juden verhaftet. Er war gekommen, dieses Gesetz zu erfüllen. Und auch in diesen Dingen tat er, was das Gesetz sagte, selbstverständlich. Und er ging hinauf nach Jerusalem, um bei diesem Fest dabei zu sein. Es wird an dieser Stelle nicht gesagt, um welches Fest es sich explizit handelt, nur dass Jesus nach Jerusalem kam, um dieser Zeremonie beizuwohnen. Und dann geht es weiter in dem Bericht und wir lesen in Vers 2: Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich. Darf ich das Schaftor mal sehen, die erste Folie? So, das ist nicht wirklich das Schaftor. Wer schon in Jerusalem war, weiß vielleicht, das ist das Löwentor. Löwentor, weil rechts und links 2 Löwen eingebaut sind aus Stein, deswegen nennt man dieses Tor Löwentor. Dieses Tor wurde etwa im 15. Jahrhundert von einem der damaligen Herrscher anstelle des alten Schaftores gebaut, an derselben Stelle, und steht seitdem, seit dieser Zeit. Das ist das Löwentor im 19. Jahrhundert, und das nächste bitte noch. Das ist das Löwentor Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dieses Löwentor war früher das Schaftor. Und hier heißt es, dass Jesus zu diesem Schaftor hineinging. Wenn man da jetzt herauskommt aus diesem Tor, dann geht es leicht den Berg hinunter, den Abhang hinunter und unten kommt man ins Kidrontal in Jerusalem. Und auf der anderen Seite erhebt sich dann der Ölberg, auf dessen seitlichen Teil der Ort Gethsemane liegt. Dieser Platz, wo sich Jesus immer wieder zurückgezogen hat, um mit seinen Jüngern auch zusammen zu sein und manchmal dort auch zu übernachten. Und wir wissen, er hat seine letzten Stunden dort in Gethsemane verbracht. Ja. So. Dann heißt es hier weiter: Er ging durch dieses Schaftor hinein. Und dann lesen wir weiter: Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulen hat. Die nächste Folie. Hier sehen wir eine Schrift, die eingelassen ist in ein Haus. Und hinter diesem Haus, auf der anderen Seite, liegt dieses Gelände von Bethesda, ja. Es ist nicht weit vom Schaftor entfernt und auf unserer letzten Israel-Reise, wer dabei war und kann sich vielleicht erinnern, waren wir auch in dieser ehemaligen Teichanlage und haben uns das angesehen. Und Jesus geht jetzt nicht direkt, obwohl er zum Fest will, er geht nicht direkt hoch zum Tempel, sondern er macht einen Abstecher und besucht zuerst einen Ort, eben den man Bethesda nannte. Und das heißt, übersetzt, Haus der Barmherzigkeit. Haus der Barmherzigkeit. Bethesda ist das Haus der Barmherzigkeit. Nächste Folie. Hier sehen wir jetzt eine Rekonstruktion dieser Anlage, wie sie damals war. Ja, so schaut es heute nicht mehr aus. Wir werden gleich sehen, wie es heute aussieht. Wir lesen in unserem Text aus der Bibel, bei dem Schaftor ist ein Teich, der 5 Säulenhallen hatte. So, das ist der Teich. Oder genauer gesagt, es sind 2 große mit Wasser gefüllte Becken, die durch einen Säulengang in der Mitte voneinander getrennt sind und die auch umgeben waren von mehreren anderen Säulengängen noch. Und außen herum waren diese Säulengänge und in diesen Säulengängen lagen die Kranken. Viele Kranke, jede Menge Kranke, die dort ihren Tag verbrachten und die dort lagen. Nächste Folie. So sieht es heute aus. Man hat es im 19. Jahrhundert in der Nähe des Schaftores entdeckt. Es war unter einer alten, auch schon verfallenen Kirche und man hat es dann eben teilweise ausgegraben. Und in der Bibel heißt es, in diesen Säulenhallen lagen eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und Dürrer. Es war also so eine Art Krankenhaus, könnte man vielleicht sagen. Und Menschen, die mit allerlei Krankheiten und Schwächen behaftet waren, die verbrachten dort ihre Zeit. Zeig's mal die nächste Folie noch. So, das ist nur ein bisschen anders aufgenommen. Ja, allerdings gab es in diesem Krankenhaus Bethesda, dem Haus der Barmherzigkeit, keine Ärzte, keine Krankenschwestern, keine Pfleger. Keine Menschen, die sich um die Menschen gekümmert hätten. Und die Bibel erzählt hier an dieser Stelle auch nicht sehr viel und erklärt auch nicht groß, was sonst noch dort alles geschah, sondern mit einem einzigen Satz wird etwas erwähnt, das uns irgendwie mystisch anmutet. Ja? Johannes erzählt von einem Wunder, das sich dort permanent ereignete, sich ständig wiederholte und das nirgendwo sonst geschah, nämlich dass von Zeit zu Zeit, vielleicht einmal am Tag, vielleicht einmal die Woche, vielleicht auch nur einmal im Monat, ein Engel des Herrn, heißt es hier, kam und das Wasser berührte, sodass das Wasser in Bewegung und in Wallung geriet. Und wer von den Kranken dann als erstes in dieses Wasser gelangte, der wurde geheilt. Egal mit welcher Krankheit er behaftet war. Sondern es scheint auf den ersten Blick, ja gut, ist doch gut, oder? Es wird jemand geheilt, das Wasser bewegt sich und jemand stürzt sich in dieses Wasser und es wird geheilt und das ist doch gut. Ich muss sagen, ich finde es keine besonders schöne Vorstellung, denn das klingt eher nach einem Wettbewerb, in dem die Kranken, die sowieso schon angeschlagen sind, erschöpft sind, in den diese Menschen hier geraten, wo nur die schnellsten und die kräftigsten überhaupt eine Chance haben, von ihrem Leiden erlöst zu werden und gerettet zu werden. Nur die Besten. Die schnellsten wurden geheilt. Alle anderen gingen leer aus und sie blieben in ihrem Elend. Wem die Kraft da jetzt fehlte und der nicht gehen konnte, nicht schnell genug oder der anderweitig gehandicapt war, der hatte immer das Nachsehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er konnte denen nachsehen, die schneller waren als er, die dann geheilt wurden und die dann diesen Ort Bethesda, das Haus der Barmherzigkeit, fröhlich verlassen konnten. Ja. Sie selbst aber mussten bleiben und weiter auf die nächste Möglichkeit warten, wo sich wieder etwas bewegte, meistens um erneut enttäuscht zu werden, weil sie einfach nicht imstande waren, schneller zu sein als die anderen, und rechtzeitig in dieses Wasser zu gelangen. Das ist die Szene, wie sie sich tatsächlich abgespielt hat. Und so, wenn man das bedenkt, war dieser Teich Bethesda, das Haus der Barmherzigkeit, nicht ein Ort, an dem die Schwachen und die Lahmen, die Blinden, die Unfähigen, die Verletzten oder die irgendwie anderweitig Gehandicapten gesegnet wurden, sondern nur solche, die sich selbst helfen konnten, die stark und schnell genug waren, um in den Genuss der Kraft des Wassers zu kommen, wenn es sich wieder einmal bewegte. Für all die anderen gab es hier keine Hoffnung auf Heilung, keine Hoffnung auf Besserung oder auf einen Neuanfang oder ein neues Leben. Sie waren einfach zu langsam, einfach zu schwach. Bethesda, dieses Haus der Barmherzigkeit, war für sie keines, weil ihnen hier niemand half, sich niemand über sie erbarmte, wenn sie es von sich aus nicht selber schafften. Sie blieben in ihrer Not allein. So, das ist das Bild. Und genau dorthin ging jetzt Jesus. Wahrscheinlich dachten seine Jünger, die ihn ja wie immer begleiteten, wow, jetzt wird er auch dort alle Kranken heilen. Wenn Jesus dort hineingeht, wird es keine Kranken mehr geben. Ich bin sicher, sie dachten so. So wie an anderer Stelle er das ja auch so öfter getan hat, wie es öfter geschehen ist. Dort wurden ja auch alle von Jesus kuriert. Keine Not und keine Krankheit war ihm zu groß. Eine Berührung von ihm genügte, ein Wort von ihm genügte und die Leute wurden wiederhergestellt und heil. Und die Jünger erwarteten, dass das jetzt auch hier geschehen würde, ganz sicher. Da waren doch so viele Elende und Schwache, die sich allein nicht helfen konnten. Aber wenn man dann weiterliest, sieht man, als Jesus sich dann umgesehen hatte und die vielen Kranken sieht, die überall in diesen Hallen jetzt lagen, dann heißt es plötzlich in Vers 5 in unserem Text, es war aber ein Mensch dort. Es war ein Mensch dort, heißt es. Ja, es waren viele Menschen dort, jede Menge Menschen waren dort. Aber hier heißt es war aber ein Mensch dort. Natürlich waren viele Menschen da und das Leid und all die Not und diese Notleidenden, das war schier erdrückend, was man da sehen konnte in diesem Haus. Aber was uns hier gezeigt wird, ist, der Herr war nicht nur berührt von der Not der Masse und von der Flut der Bedürftigen, sondern er sieht in der Masse den Einzelnen und übersieht ihn nicht. Das ist, was gezeigt wird. Du, man kann sehr leicht untergehen in der Masse. Wir haben vor weit über 10 Jahren, über 15 Jahren haben wir Hauszellen eingeführt und Gruppen. Der Grund damals war unter anderem, weil der Einzelne, der dann in den Gottesdienst kam, leicht übersehen werden konnte. Das heißt, wenn dann ein Einzelner da ist und er hat sonst keine Beziehungen, keine Gemeinschaft und ist vielleicht krank, ist nicht mehr da, das fällt vielleicht unter Umständen gar nicht mehr auf. Wo aber Menschen eingebunden sind in Beziehungen, in kleine Gruppen und so weiter, dort wird es bemerkt. Und deswegen begannen wir, diese kleinen Gruppen auch zu fördern, damit der Einzelne nicht durchs Raster fällt, sondern dass jeder aufgefangen wird. Und so Jesus, er sieht in der Masse den Einzelnen. Ja. Und das war es ja, was die meisten von ihnen bisher erlebt hatten. Sie waren nie bei den Gewinnern. Sie gehörten nicht zu den Privilegierten, die sich durchkämpfen konnten, die sich behaupten konnten, um auch einmal Erster zu sein, um einen vorderen Platz des Segens zu bekommen quasi. Sie gingen einfach in der Masse unter. Das Haus der Barmherzigkeit war ihnen gegenüber ganz und gar unbarmherzig. So stellt sich das dar. Da gab es kein Mitleid mit denen, die es nicht geschafft hatten. Niemand erbarmte sich über die Armen und keiner war da, der ihnen zur Seite gesprungen wäre, um zu helfen. Niemand sorgte sich um den Patienten. Mensch in Not und keiner ist da. So war das. Keinen kümmert es. Aber Jesus sieht diesen Mann und er ist bewegt von seinem Schicksal. Und hier heißt es dann, er wusste, wie es um diesen Menschen steht. Dass er schon so lange ohne Hilfe und Beistand war und niemand hatte, der für ihn sorgte. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, an einer anderen Stelle sieht Jesus einmal hinunter auf Jerusalem vom Ölberg aus, sieht er auf die Stadt und er weint über die Stadt. Und er sieht sie wie Schafe, die keinen Hirten haben, all diese Menschen. Er sieht sie wie Schafe, die verloren sind, denen man das Fell über die Ohren gezogen hat, die man schlachtet und sie merken es noch nicht einmal. Und Jesus weint über diese Situation, wie erbärmlich die Menschen hier eigentlich sind, wie es ihnen geht und niemand steht ihnen zur Seite. Deswegen ist er ja gekommen. Er kam ja genau deswegen, um seine Schafe zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er ist bewegt von Mitleid, auch in dieser Situation her. Nächste Folie. Und dann heißt es ab Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Das heißt, Jesus geht auf diesen Mann zu, spricht zu ihm und fragt ihn, willst du gesund werden? Dieser Mann wusste noch nicht, wer Jesus war und wer ihn hier fragt, ob er heil werden möchte. Aber plötzlich steht diesem Mann die ganze Hoffnungslosigkeit seiner Lage vor Augen. Das ist alles das, was er sah. Das waren die Erfahrungen der letzten 38 Jahre. Das kommt jetzt heraus. Und er tut seiner Not und Verzweiflung kund. Und er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Ich habe keinen Menschen, sagt er. Ich habe niemanden, der mir hilft, ins Wasser zu kommen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kann nicht geheilt werden. Das ist eine Aussage, die hier drin steckt. Niemand erbarmt sich über mich. Ich muss mein Leben hier in Bethesda, im Haus der Barmherzigkeit, verbringen, ohne Aussicht auf Besserung. Ich habe keinen Menschen, sagt er. Und Jesus handelt sofort. Doch komisch, oder? Dass jetzt der Herr handelt in einer Art und Weise, die immer nur Glauben verlangt. Da ist nichts davon zu sehen hier an dieser Stelle, sondern die Not des Menschen ist sichtbar, die jetzt hier gezeigt wird. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort, lesen wir, wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Damit schließt dann dieses erste Stück. Es war an jenem Tag Sabbat. Und Sabbat, das war ja der Tag, wo man keine Lasten tragen durfte. Man durfte nicht weit gehen, höchstens 1000 Meter. Man musste aufpassen, dass man unterhalb dieser 1000 Meter blieb. Man durfte nicht reiten, man durfte kein Feuer machen. Der Sabbat hatte strenge Regeln und er war geregelt, damit der Mensch zur Ruhe kam, damit er sich erholen konnte in dieser Zeit. Und so durfte man an diesem Sabbat eben keinerlei Arbeit verrichten. Und nach Ansicht der Gesetzeshüter der damaligen auch keine Heilungen vollbringen. Aber die Barmherzigkeit Jesu, die ging über diese Vorschriften hinaus und er sah den Menschen in seiner Not, den Menschen in seiner Not als wichtiger an, als das sture Befolgen einer religiösen Regel, die ja auch nur zum Schutz und zum Heil und zum Segen und zum Wohl des Menschen gegeben wurde. An einer anderen Stelle sagt Jesus einmal, der Sabbat ist doch um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und wenn er etwas tut, was den Menschen heilt und befreit, dann erfüllt er damit quasi den Sabbat und bringt den Menschen zur Ruhe und ins Heil hinein. Aber das ärgerte die Schriftgelehrten. Und sie sahen Jesus als einen Feind des Gesetzes an, dem man das Handwerk legen musste. Und auch damals schon war es sehr, sehr gefährlich, sich mit den Mullahs anzulegen. Aber Jesus ging es um die Menschen in ihrer Not. Für die war er gekommen. Und deswegen geht er auch dieses Risiko ein, dass sie nämlich ablehnen würden, die fromme Gesellschaft, ihn verwerfen würden, wie es dann am Ende ja auch war. Zurück zu unserem Geheilten. Erstaunlich. Jesus braucht nicht das Wasser zu berühren. Er muss nicht erst das Wasser in Wallung bringen oder auf einen Engel warten. Er berührt den Menschen direkt. Und er wird heil. Der Mensch muss nicht erst in dieses Wasser hinein. Er berührt diesen Mann, ihn selber, oder er spricht auch nur ein Wort, es ist nicht beschrieben. Und der Kranke wurde geheilt und bekam damit ein neues Leben und konnte endlich Bethesda verlassen. Obwohl er extrem schwach war. Richard hat es vorhin gesagt, der große Gott ist ein Gott der Schwachen. Obwohl dieser Mann so schwach war. Jesus lässt den Schwachen nicht am Boden liegen. Er ignoriert die Menschen nicht, sondern er kommt mitten hinein und begegnet dieser Not. Er sieht ihre Leiden, er scheut das Elend nicht, sondern er rührt die Elenden an und sein Wort schafft buchstäblich neues Leben. Ich bin überzeugt, ihr Lieben, in diesem Bericht geht es um viel mehr als nur das Heilungswunder, das Jesus an diesen Mann verbracht. Jesus hat enorm viele Heilungswunder getan. Wunder jeglicher Art. Nicht zu zählen. Hier in diesem Johannesevangelium heißt es am Ende, noch viel mehr hat er getan. Die Bücher der Welt würden das nicht fassen, was er alles getan hat, um zu zeigen, dass er der Christus ist. Das wird immer wieder betont. So, in diesem Bericht geht es um mehr als nur um dieses Heilungswunder. Es zeigt nämlich das ganze Herz Gottes, dass sich in Jesus tatsächlich über die Elenden erbarmt. Buchstäblich. Nicht Bethesda, das Haus der Barmherzigkeit, erweist den Menschen Barmherzigkeit, sondern Jesus, der mitten hineinkommt in dieses Haus des Elends. Und das war's. Es war eigentlich ein Haus des Elends. Und Jesus kommt mitten hinein in dieses Elend. Bethesda allerdings offenbart die Unmöglichkeit, das ist das, was hier dargestellt wird, Bethesda offenbart die Unmöglichkeit, aus eigener Kraft gerettet zu werden, aus eigener Kraft neues Leben zu bekommen. Das ist ein Bild auf Bethesda. Und das alles spricht von Gott, der voller Mitgefühl ist. Und er sogar weint über seine Schafe, die ihm davongelaufen sind, weil sie gemeint haben, irgendwo auf anderen Weiden gäbe es besseres Futter. Er weint über seine Schafe, denen das Fell über die Ohren gezogen wurde. Und es spricht von dem Menschen, der sich nach Heilung und Rettung aus seiner Blindheit und aus seinem Gelähmtsein sehnt, nach einem neuen Leben, das er aber aus sich heraus eben nicht erreichen kann, wie diese Kerle da, die es nicht geschafft haben, ins Wasser und dieses Haus verlassen konnten. Hier lesen wir, 38 Jahre lang hatte der Mann an seiner Krankheit gelitten und der Herr fragt, willst du geheilt werden? Ja, natürlich will er geheilt werden. Logisch, es gibt Leute, die wollen nicht geheilt werden. Ja, die haben sich eingerichtet darin. Das gibt es auch. Aber ich würde sagen, das ist die absolute Ausnahme. Dieser Mann wollte geheilt werden. Unbedingt. Den Willen hatte er dazu. Aber er erklärt gleichzeitig sein eigenes Unvermögen. Ich habe keinen Menschen, sagt er. Und er selbst schafft es nicht. Und das war die Wahrheit. Es war weder ein falsches Bekenntnis, noch eine Äußerung des Unglaubens. Es war schlicht die Wahrheit. Die Kraft aber, die ihm fehlte, die war in Jesus. Die war in Jesus. In Jesus Christus, sagt uns die Bibel, ist das Leben, nach dem sich Menschen sehnen. Und das war auch die Erfahrung dieses Mannes am Teich Bethesda in seiner Begegnung mit Jesus. Und das war auch meine Erfahrung. In Jesus ist das Leben. Ich habe es ja schon hin und wieder erwähnt. Mein Leben war auch ein Scherbenhaufen. Ich konnte nie mehr alleine gehen. Wirklich. Und ich wusste nie mehr, wie das weitergeht. Und das habe ich auch schon erwähnt. Wir fuhren bis nach Indien, weil wir dachten, dort gibt es vielleicht diese Hoffnung. Aber wir kamen genauso hoffnungslos zurück. Und dann kam der Herr in unser Haus. Mitten in mein Elend, in meinem Schlafzimmer, wo meine Frau schon neben mir schlief. Und ist meinem Elend begegnet. Und ich empfing ein völlig radikal neues Leben. Keinen neuen Leib, das war derselbe. Ja. Und ich war noch starker Raucher die ersten 6 Wochen. Aber diese Begegnung mit Christus hat mein Leben so dermaßen verändert, dass ich buchstäblich sagen kann, mein Leben ist neu geworden. Und das haben viele von euch auch erlebt. So wie Gott mit euch gehandelt hat. Und so auch dieser Mann, sein Leben wurde vollkommen neu. Das war seine Erfahrung. Hier kann man schon sagen, Jesus sucht die Leidenden auf. Als er nach Jerusalem kommt, geht er nicht zuerst zu der vorgeschriebenen Festfeier, sondern sein erster Weg führt ihn zu diesem Ort des Leidens am Teich Bethesda. Und das ist der Ort, wo wir alle von Natur aus sind. Wir alle sind an diesem Ort. Wenn wir in diese Welt geboren werden, werden wir an diesen Ort geboren. Und diese Welt ist voller Leiden. Wir sind hier in Deutschland auf einer Insel. Aber wenn du einen kleinen Einblick bekommen willst, geh in die Krankenhäuser hier. Geh in die Palliativstationen. Geh dorthin, wo die kleinen Kinder mit Krebs liegen oder sonst irgendetwas. Oder schau nach Afrika, nach Syrien oder sonst wohin. Diese Welt ist voller Leiden. Das Haus Bethesda ist ein Leidenshaus und nicht das Haus der Barmherzigkeit. Martin Luther hat einmal gesagt, die ganze Welt ist ein Spital. Wir sind zu lahm, um etwas von Gott zu erwarten, zu glauben. Ich habe keinen Menschen, ruft dieser Mann verzweifelt. Ja, wer soll denn diese Welt dann in Ordnung bringen? Wer kann das? Wer soll alles wieder heil machen, was so in Unheil ist? Und so gleicht eigentlich die ganze Welt diesem Kranken und diesem Krankenhaus Bethesda. Aber Jesus ist wahrhaftig der Barmherzige und er sucht das Verlorene und das Verwundete und das Kranke. Er will Menschen retten in ihrer Not. Und er will, dass Menschen ihre Not bekennen, es ihm sagen, hilf mir, Herr! Hilf uns. Er kümmert sich um jeden Einzelnen. Übersieht niemand, der bleibt nicht in der Masse hängen irgendwo. Bei ihm geht keiner in der Masse unter. Und er weiß, wie es dir und mir geht. Das weiß er. Genauso wie er wusste, wie es diesem Mann ging. 38 Jahre lag er. So lange Zeit Not. Und an ihm sehen wir auch, es gibt bei Jesus keinen hoffnungslosen Fall, nicht einen. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb ist diese Geschichte nicht nur ein Bericht aus der Vergangenheit, sondern eine Botschaft von Gott an die Menschen aller Zeiten, auch heute noch. Jesus ist in diese Welt gekommen, wie er nach Bethesda gekommen ist, mitten hinein in das Elend der Menschen. Das war seine Mission, das war seine Passion und seine Leidenschaft. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist, sagt er. Und er ist für alle Menschen gekommen. Er fragt auch heute noch jeden Einzelnen, willst du gesund werden? Ja, das spricht er zu uns und er spricht zu unserem Herzen. Willst du gesund werden? Und er hat auch heute noch, genauso wie damals, die Macht, jeden zu retten und dem ein neues Leben zu schenken, der dies will. Ein Leben mit einer Perspektive, mit Hoffnung, ein Leben voller Hoffnung. Ein Leben, das eben nicht mehr länger in meiner eigenen Hand liegt und nur von meiner eigenen Kraft abhängig ist, damit ich vielleicht eines Tages rechtzeitig im Wasser bin, wenn es sich wieder einmal bewegt. Nur um dann doch wieder enttäuscht zu werden, weil ich es wieder nicht geschafft habe? Nein, nicht so ein Leben. Nie mehr dieses Leben. Das hört auf. In Christus hört dieses Leben auf. Und es beginnt ein neues Leben aus Gott, mit Gott, im Leben Gottes. Das ist etwas vollkommen anderes. Selbe Körper, neuer Geist. Selbe Körper, lebendig gemacht innerlich. Nicht lahm, nicht blind, nicht tot, sondern neues Leben, neue Geburt aus Gott in Christus. Er tut es, das kann nur er tun. So, der Mensch hat die Wahl, wir haben die Wahl, in Bethesda zu bleiben und es weiter zu versuchen und selber dran zu bleiben und zu gucken, bewegt sich das Wasser, vielleicht habe ich doch mal Glück und schaffe es doch. Oder unsere Not dem zu bekennen, der alle Macht hat, selbst aus den Toten neues Leben zu erwecken. Das kann er. Weil er der Lebendige ist, weil er Gott ist, weil er das Leben ist, weil ihn das Grab selbst nicht halten konnte und weil er lebendig ist und lebt und heute und auch heute noch erfahrbar ist, genauso wie damals. Ich bin überzeugt, niemand muss in Bethesda bleiben. Das Haus der Barmherzigkeit, das keines ist. Niemand. Gott ruft uns dort heraus. Der Kranke hier durfte auf das Wort Jesu hin aufstehen und gehen. Auf einmal konnte er gehen. Nichts hat ihn mehr gehalten. Er hat buchstäblich ein neues Leben bekommen. So, niemand muss geistlich blind und taub und lahm bleiben. Niemand. Hier ist der, der die Augen der Blinden öffnet. Die Ohren, dass sie wieder hören. Und die Füße, dass sie wieder gehen können. Und die Frage ist, die stellt er an uns, willst du das? Willst du gesund werden, heißt es. Willst du gesund werden? Willst du, dass dein Leben heil und gesund wird? Ich muss es einfach erwähnen, ein gesundes Leben hängt nicht an einem gesunden Leib. Wir wollen, dass der Leib gesund ist, dass wir uns in Gesundheit bewegen. Aber wir können es nicht erzwingen. Und wenn es nicht der Fall ist, über kürzere oder längere Zeit, dann bedeutet es nicht, dass wir kranke Leute sind. Sondern in Christus sind wir gesund und heil gemacht. Kann man das verstehen? Ja, das kann man verstehen. So die Frage, die Jesus stellt, willst du, dass dein Leben heil und dein Herz gesund wird? Gut, dann sag ihm das halt. dann sag ihm deine Not, wie dieser Mann, der 38 Jahre lag und ohne Hoffnung war, seine Not gesagt hat. So wie Jesus uns anspricht und zu unserem Herzen redet, so können wir auch mit ihm sprechen und er hört uns, wie es bei diesem Mann da geschehen ist. Ja. Und du kannst ganz sicher sein, Jesus heilt auch am Sabbat. Er heilt auch am Sabbat. Nicht nur, wenn sich gerade mal wieder irgendein Wasser bewegt und das zwar gewisse Hoffnung weckt, aber dann doch wieder enttäuscht, weil es für dich nicht gereicht hat. Nicht nur in solchen Gelegenheiten, sondern er heilt immer und auch am Sabbat. Menschenleben sind ihm wichtig. Er hat sein Leben dafür gegeben, dass wir aus dem Tod und aus unserer Blindheit, aus unserer Lahmheit heraus erweckt werden zu neuem Leben. Und er ist auch nicht auf einen Engel angewiesen, der kommt und das Wasser in Wallung bringt. Er ist der Herr aller Engel. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und in ihm selbst ist das Leben. Und wer ihn berührt oder von ihm berührt wird, der hat Leben. Er braucht keinen Engel, er braucht kein Wasser, er braucht gar nichts, wenn nur er selbst kommt und uns fragt und wir ihm antworten. Und wenn du nicht antworten kannst, ihm einfach dein Herz zeigst, Herr, du weißt es, wie der eine gesagt hat, dass er nicht mehr sicher war. Ja, Herr, du weißt es, oder ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist doch nicht so, dass bei unseren Glaubensfähigkeiten, die irgendwo auch schwächeln, dann Schluss ist bei Gott. Ist doch Quatsch. Gott ist doch der Herr. Ihm ist doch alles möglich. Er ist doch nicht begrenzt durch meine Unfähigkeit. Absolut nicht. Er ist fähig, über Bitten und über Verstehen hinaus zu tun. Über Bitten und über Verstehen. Und ehrlich gesagt, in meine 2 Pfund Hirn passt nicht alles Verstehen. Ich verstehe manches nicht und habe auf manches keine Antwort. Aber ich habe einen Gott, der weiß, der es viel besser weiß. Und dem vertraue ich, dass er in der rechten Art und Weise zur rechten Zeit an mir und an uns allen handelt. Darin ruht mein Glaube, in der Souveränität eines Gottes, dem nichts unmöglich ist. Ja. Und der bewiesen hat, dass er uns liebt, weil er seinen Thron verlassen hat, um Mensch zu werden, damit er in Kontakt kommt mit Menschen und sagt, hallo, ich bin Jesus. Ja. Ja. Und er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Um Gott zu offenbaren, deshalb ist er gekommen. Und wer ihn hat und an ihn glaubt, der hat das Leben. Der hat das Leben. So, die Kraft, die lebensverändernde Kraft, die der Mensch sucht, ist allein in ihm. Allein in Jesus. Und wer auf ihn vertraut, der wird nicht enttäuscht. Willst du gesund werden? Fragt der Herr. Natürlich. So, dann ist der nächste Schritt. Vertraue ihm dein Leben an. Sag ihm einfach, Herr, hier ist mein Leben. Nimm's. Du kannst ganz sicher sein, er tut es. Und er wird dich führen und leiten, dich erneuern, dir eine Perspektive schenken und eine Hoffnung, die du im Haus der Barmherzigkeit niemals hättest. Niemals. Er ist der, der dem Elenden Barmherzigkeit erweist, der nicht vorbeigehen kann. Und der, wenn wir nicht mehr können, uns auf seine Arme nimmt und trägt. Ja, wenn wir nicht alleine laufen können. Wirklich, die Bibel sagt nicht umsonst, wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Wo ist der Name, der über allen Namen ist, in dem allein das Heil ist? Und wer diesen Namen anruft, sagt die Bibel, der wird gerettet werden. Und hier geht es nicht darum, dass wir viele Gebote erfüllen müssen, Gesetze erfüllen müssen, um uns als Leute zu erweisen, die in allen Geboten Gottes wandeln und dann vielleicht irgendwann einmal erlöst zu werden, weil wir es so gut gemacht haben. Nein, nein. Die Gebote Gottes zeigen wir, dass wir nicht so sind wie Gott, dass wir sie nicht eins zu eins halten. Und dass wir nicht das Niveau erreichen, das Gott hat, diese Vollkommenheit. Und seine Gebote sind nichts anderes als Ausdruck seiner Vollkommenheit. Sondern wir werden Vergebung benötigen, wo wir gegen ihn gesündigt haben. Und jeder Mensch hat gegen ihn gesündigt. Bewusst oder unbewusst. Und er kommt und sagt nicht, du böser Sünder. Keine Gemeinschaft mit mir. Weg von mir, sagt er nicht. Sondern er kommt und nimmt die Sünde an. Er vergibt ihnen ihre Schuld. Deswegen sagt Jesus ihm auf die Frage hin, Herr, wie sollen wir beten? Ja, so sollen wir beten. Vater, vergib uns unsere Schuld. Weil er es gerne tut. Und Jesus betet am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben ihn verworfen. Und er betet um Vergebung. Ist das nicht erstaunlich? Das ist erstaunlich. Auch diese Dinge für mich selbst ein Beweis der Göttlichkeit Jesu. Das kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Und diejenigen, die durch Gott erneuert wurden, solche gibt es auch dann. Die können auch so beten. Deswegen sagt dann auch Jesus, betet und segnet betet für eure Feinde, segnet sie. Das ist doch vollkommen verdreht. Aber nicht bei Gott. Weil er nur über den Beweis seiner Liebe Herzen gewinnt. Die schlimmsten Feinde gewinnt er so. Die härtesten Herzen werden so weich, wenn sie erkennen, wow, Gott liebt mich tatsächlich, er verwirft mich nicht. Und das macht auch ein steinernes Herz wieder weich. Und dann kannst du wieder weinen. Ja, vielleicht hast du lange nicht mehr geweint. Aber wenn Gott dein Herz berührt, dann kannst du wieder weinen. Und dann ist gut. Dann ist wirklich gut. Mensch, welch einem Gott dienen wir hier? So. Dieses Haus heißt Brothaus. Bethlehem. Dieses Haus heißt Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Und es war es nicht. Aber unser Herr heißt Jesus, Jehoshua. Und das bedeutet, was bedeutet das? Gott rettet. Gott rettet. Sein Name bedeutet, Gott rettet. Ja, wen denn? Die Verlorenen. Die sich nicht selber helfen können, die werden errettet von ihm. Preis sei Gott. Oder das ist doch wirklich gut. Das glaube ich gerne, weil hier liegt mein Heil und hier kommt mein ganzes Herz zur Ruhe. Und bis vor 35 Jahren war ich in äußerster Unruhe. In äußerster Unruhe, bis er kam und mich so genommen hat und mich heil gemacht hat. Und seitdem darf ich mit ihm gehen und viele von euch auch. Und so wollen wir weitergehen. Ja. Ist doch gut, jawohl, sag's doch mal. Halleluja, so einem Gott dienen wir, jawohl. Genau. Lass uns mal aufstehen. Die Lahmen erheben sich. Mit Hilfe, genau. Ich habe keinen Menschen, sagt er. Das ist auch ein Appell an uns. Weil Jesus hat uns auch hier ein Beispiel gegeben. Eine Hilfe zu sein, denen, die keinen Menschen haben, die sich nicht helfen können. Auch wir sind hineingenommen in diesen Prozess. Ja. Und jetzt wollen wir noch beten miteinander. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du zu unseren Herzen redest, dass du dein Wort lebendig machst, Herr, und uns zeigst, wer du bist und wie du bist. Herr, und wir verstehen das mit unserem Herzen und können das ergreifen und danken dir von ganzem Herzen. Herr, dass du voller Gnade und Barmherzigkeit bist, dass du dich über die Elenden erbarmst, dass dir keine Not, kein Leid zu groß oder zu schwierig ist, sondern dass du dich ganz hinabbeugst, Herr, um noch den Letzten zu finden und auf seine Füße zu stellen, der nicht mehr gehen kann. Danke dafür. Herr Jesus, du siehst heute Morgen diese ganze Versammlung, wie sie hier ist. Kennst jeden Einzelnen, weißt um alle Dinge, die in jedem einzelnen Herzen sind. Siehst in die Tiefe unseres Lebens, weißt um die Dinge, Herr, die wir selber noch nicht einmal richtig wahrnehmen. Und du fragst uns auch heute Morgen, willst du geheilt werden? Herr, ich will geheilt werden. Und viele sind hier, die dein Heil möchten. Und wir kommen als solche, die nichts vorzuweisen haben, nichts als zerbrochene Herzen, Herr, und ein Leben, das sich nicht so entwickelt hat, wie wir uns das ursprünglich gewünscht haben. Aber wir danken dir, dass du unser Leben kennst und unsere Herzen kennst und aus dem Scherbenhaufen eines Lebens ein Gefäß zu deiner Ehre machen kannst, wenn es nur dir vertraut. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Herr, und so wie du diesen Mann gerettet hast, so rettest du auch heute. Danke dafür. Und deshalb möchte ich heute Morgen alle diejenigen ermutigen, die fern von Gott sind, die ihren Gott noch nicht kennengelernt haben, die keine persönliche Beziehung zu dem Gott haben, der gekommen ist, um eine persönliche Beziehung mit uns zu haben. Dass du das tust, wenn du das willst. Dass du dein Herz für ihn öffnest und sagst, Jesus, hier bin ich, berühre auch mich. Mach auch mich frei, setz mich frei von meinem Gelähmtsein, von den Dingen, die mich binden und sklaven, von meiner Blindheit und hilf mir zu einem neuen Leben. Vergib mir meine Schuld. Vielleicht bist du Christ und bist irgendwie weggedriftet im Laufe der Zeit. Hast dich entfernt von deinem Hirten, von dem guten Hirten und du siehst ihn nur noch irgendwo am Horizont, aber du hörst seine Stimme nicht mehr. Dann ist vielleicht heute Morgen die Gelegenheit, neu zu sagen, Herr, hilf mir, wieder deine Stimme zu hören, nahe zu dir zu kommen. Reinige mich. Ich bin dein Schaf, ich will nicht weiter alleine gehen. Oder wenn du noch kein Christ bist, wenn du Christus noch nicht kennengelernt hast, dass du dein Herz öffnest vor ihm und sagst, Jesus, zieh ein, hier ist mein Leben, ich gebe dir mein Leben. Du bist der König der Könige, der sich so tief herabgebeugt hat bis zu mir, hast dich erbarmt über mein Leben. Danke, dir will ich glauben und vertrauen. Vergib mir und reinige mich. Lass mich dein Kind sein. So, wir müssen nicht und du musst nicht eine Menge Gesetze halten, um diese Beziehung zu Christus zu haben, sondern es genügt, dein Herz zu öffnen und ihn kommen zu lassen, dich berühren zu lassen. Das ist genug. Das ist genug. Wir sind alle wie diese Lahmen hier, können nicht von uns aus, aber er kommt zu uns und macht uns fähig. Jawohl, danke, Herr. Und das ist eine persönliche Geschichte zwischen dir und deinem Gott. Hier hat sich kein Mensch einzumischen, sondern du selbst machst die Dinge klar mit deinem Herrn. Hier geht es nicht um Religion, es geht nicht um Unterschiede, sondern es geht um eine Beziehung, die er mit uns haben möchte und auf die wir uns gerne einlassen, um Leben zu bekommen. Jesus, wir danken dir, dass du es uns nicht schwer gemacht hast, sondern du hast all das Schwere und das Leiden auf dich genommen, damit wir dich kennenlernen können, Herr. Du hast deine Arme ausgebreitet am Kreuz, hast gesagt, vergib ihnen, Vater. Ja, und dein Wort sagt, da ziehst du alle zu dir. Alle, die guten Willen sind und die auf ihr Herz hören wollen, dich kennenzulernen. Danke dafür. Und Herr Jesus, wir legen uns auch heute Morgen deshalb in deine Hände. In die durchbohrten Hände, die Heil bedeuten für uns. Danke dafür. Herr, dass wir bei dir geborgen sind und zu Hause sind. In deinem Haus sind wir daheim. Nicht Bethesda ist unser Zuhause, sondern dein Haus, Herr. Und dafür danken wir dir von Herzen. Halleluja. Ich traue auf dich, oh Herr, können wir das haben? Da kannst du spielen. Geben. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen und für diese Zeit in deiner Gegenwart, miteinander und mit dir. Und du segnest dein Volk heute Morgen, hier und auf der ganzen Welt. Und du hast Gnade und Segen für alle Menschen und wir beten, Herr, dass viele dich kennenlernen und erleben den Friedefürsten, der allein Friede gibt. Danke dafür. Ich segne euch unser Herr Jesus. Sein Geist sei mit euch und in euch. Er führe und leite euch wie der gute Hirte, der seine Schafe kennt und sie weidet und führt und leitet. Seine Kraft wirke in euch bei aller Kraftlosigkeit, die ihr an euch selbst empfindet. Und sein Heil heile euch und durchdringe euch und bringe euch ans Ziel. Er ist der Herr und ihm folgen wir. Amen. Amen.